Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake und hallo lieber René.
Ja, hallo liebe Hella.
Du bist Gärtnermeister und Pflanzenarzt und wir brauchen wieder deine Hilfe in Sachen Garten, denn dieses Mal wollen wir einen insektenfreundlichen Herbstgarten anlegen, denn unser Garten soll ja nicht nur schön für uns sein, sondern auch nützlich für die Umwelt.
Genau. Und das ist eben ganz wichtig. Und ich finde, die Mischung macht es. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ich darf auch für mich ein paar schöne Blumen setzen. Das heißt, die vielleicht nicht unbedingt insektenfreundlich sind. Aber ich muss einfach dafür sorgen, dass meine Insekten eben auch einen gedeckten Tisch haben. Also das Wichtigste ist halt, dass man in seinem Garten eine Artenvielfalt hat. Und da kommt es nicht drauf an, ob es diese Artenvielfalt eben nur insektenfreundlich sind. Da darf auch die Dahlie dabei sein, ja, die vielleicht eben gefüllt ist und gut für unser Auge ist, aber eben schlecht für die Insekten. Aber man muss eben darauf achten, dass man vielleicht dann eben auch Dahlien nimmt, die ungefüllt sind, die dann eben ja Pollen und Nektar spenden. Und das Wichtigste ist halt immer, wenn wir unsere Insekten in unserem Garten also ein Zuhause geben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir vielleicht auch eben heimische Pflanzen hier in unserem Garten haben. Und eine der wichtigsten heimischen Pflanzen, man glaubt es kaum, ist die Brennnessel. Ja, die Brennnessel ist eigentlich die Nummer eins. Wenn ich zum Beispiel Schmetterling liebe, dann sollte ich auch unbedingt Brennnessel in meinem Garten haben. Es gibt ja diesen Sommerflieder und viele verteufeln den Sommerflieder, weil er invasiv ist und weil er sich vermehrt und weil er natürlich ganz viele Schmetterlinge anlockt und die Schmetterlinge eben ja als erwachsener Schmetterling zwar Futter haben, aber eigentlich kein Futter für ihre Nachkommen, das heißt für ihre Raupen haben. Und darum ist es ganz wichtig, wenn ich mich entscheide für einen Sommerflieder, sollte ich unbedingt in der Nähe des Sommerflieders dann auch Brennnesseln stehen haben, weil dann tue ich eben auch was Gutes. Also das ist halt eine gute Sache. Und noch ein Tipp von mir, alle, die dann eben wie immer Angst haben, dass der Sommerflieder sich so invasiv vermehrt, dann schneide ich immer die Blütenstände nach der Blüte ab, damit diese Pflanze nicht aussamen kann und dann ist alles in Ordnung.
Und vielleicht ist das ja ein ganz guter Kompromiss, weil es gibt bestimmt einige, die sagen, oh, Brennnessel im Garten habe ich irgendwie nicht so Bock drauf, aber wenn man das noch kombinieren kann mit einer Pflanze, die auch schön aussieht, da haben doch dann alle etwas.
Genau, und das ist ganz wichtig. Also hier gibt ja ganz viele. Das heißt also, jeder Obstbaum, den ich in meinem Garten habe, das ist Pollen und Pollenspender. Das heißt also, da freuen sich die Wildbienen, da freuen sich ganz viele Insekten und dann das Weidenkätzchen, wenn ich das habe, wenn ich, ich sag einfach mal, was fällt mir noch so ein? Thymian, Taubnesseln wäre keine, das sind auch eine schöne Sache. Jetzt im Herbst dann anfangen, vielleicht auch botanische Tulpen setzen, also Wildtulpen setzen. Ja, die sind eben auch wirklich nützlingsschonend und bringen Futter im Frühjahr schon für unsere Bienen. Natternkopf kann man noch sagen, Moschusmalge, Glockenblumen. Und noch ein Tipp, umso weniger ich dünge in meinem Garten, ja, umso mehr von diesen Wildblumen kommen, weil diese Wildblumen mögen eigentlich immer nur einen mageren Boden, also ohne viel Stickstoff. Und sobald ich dann eben in den Boden sehr viel Stickstoff einbringe, ja, sterben die meisten Wildblumen eher aus.
Bei Wildblumen gibt es ja auch immer so Samenmischungen, die man kaufen kann.
Genau.
Wildwiese und was es da nicht alles gibt. Sind diese Mischungen sinnvoll oder sollte ich lieber gezielt und selber mischen und aussehen?
Also das Problem ist, gezielt und selber mischen ist eher schlecht, weil man überhaupt nicht an diese Mischung, an diese Sorten drankommt. Aber da ist zum Beispiel ein Tipp, man kann sich dann beim NABU zum Beispiel mal erkundigen. Und beim NABU gibt's so Listen, da kann man genau gucken, okay, weil diese Wildblumen natürlich von Region zu Region anders sind. Das heißt also, wenn ich in den Bergen wohne, habe ich ja ganz andere Wildblumen, als wenn ich jetzt hier irgendwie auf dem platten Land wohne. Also da muss man sich genau befassen mit und dann einfach mal beim NABU nachschauen und gucken. Und die haben meistens auch Links zu Wildblumenmischung, die ich dann eben aussehen kann. Und wenn ich zum Beispiel nur einen Balkon habe, gibt es diese Wildblumenmischung eben auch für den Blumenkasten. Also in Berlin zum Beispiel gibt es eine Wildblumengärtnerei. Also die macht nichts anderes, als in Töpfchen Wildblumen anzubauen. Und die kann man sich dann in den Blumenkasten setzen. Die brauchen wenig Wasser, ja, wenig Dünger, blühen meistens also wirklich richtig schön und bringen ganz viel Futter für die Insekten.
Wenn es jetzt Herbst wird und ich nicht rechtzeitig was angepflanzt habe, kann ich dann auch vorgezogene Sachen in meinen Garten setzen, um eben den Insekten was Gutes zu tun?
Auf alle Fälle. Natürlich kann ich das machen. Aber das Problem ist natürlich so, im Herbst ist es natürlich auch so, dann ist so langsam der Tisch, das wird immer weniger, das Futter, weil auch ganz viele Insekten natürlich jetzt sich vorbereiten für die Winterruhe. Aber man kann zum Beispiel noch so einen Gründung ausbringen, ja, das heißt Phacelia, Lupinen zum Beispiel, das ist auch eine ganz tolle Sache, die man jetzt noch ausbringen kann. Das hat einen Doppelnutzen, weil diese Lupine zum Beispiel, das ist eine Leguminose und ein Stickstoffsammler sammelt Stickstoff aus der Luft und setzt den in den Boden und so habe ich dann eben auch fürs nächste Jahr gleich in meinem Boden ja den Stickstoff, den ich so brauche für mein Gemüse und das schaffe ich dann eben durch solche Pflanzen, also durch so Gründünger, die ich natürlich auch überall als Mischung kaufen kann. Damit helfe ich natürlich dann auch meinen Insekten, damit die dann kurz vor dem Winter nochmal so richtig sich den Bauch vollschlagen können.
Kann ich auch Rückzugsorte für die Insekten vielleicht anlegen?
Und das ist ganz wichtig, die brauche ich gar nicht anlegen. Ich brauche einfach gar nichts machen im Garten. Das ist ganz wichtig. Also bloß nicht jetzt anfangen im Herbst oder so, alles sauber zu machen, alle Stauden zurückzuschneiden. Also überall in allen Stauden, in Gehölzen, die zum Beispiel hohle Stängel haben, da verstecken sich die Insekten, verpuppen sich die Insekten und überdauern den Winter. Und wenn ich natürlich immer alles schön sauber mache und alles wegnehme, dann haben die halt keine Möglichkeit, ich sag einfach mal, zu überdauern. Also unaufgeräumte Flächen im Garten zur Verfügung stellen, ist das Beste, was man machen kann. Immer mal ein paar Ecken stehen lassen, die nicht aufräumen. Und mehr muss ich eigentlich gar nicht machen, weil in der Natur macht auch keiner was. Ja, da kommt jetzt auch nicht der liebe Gott und baut jedes Jahr irgendwie ein Nützlingshotel. Ja, das haben wir Menschen nur gemacht. Das ist auch nicht immer gut, weil wenn ich so große Nützlingshotels baue, dann kann es immer passieren, wenn da noch eine Wildbiene ankommt, die krank ist, dann steckt die alle anderen auch an und dann ist gleich der ganze Plattenbau krank. Immer hier mal eine Fläche lassen, da mal eine Fläche und dann ist das völlig in Ordnung.
Das heißt, du bist kein großer Freund von so Insektenhotels?
Eher kleine, ja. Also im Garten immer mal. Also einfach mal so ein altes, so ein Holzstück nehmen und dann ein paar Löcher reinbohren in dieses Holzstück und dann hochkant natürlich, wie der Baum steht, also immer gegen die Faser, also nicht oben ins Herz. Ja, da wird nie reingebaut, sondern immer an der Seite im Stamm, so wie das in der Natur auch vorkommt. Und dann kann man das so 3-4 Stellen im Garten suchen, die dann da hinstellen. Das ist völlig ausreichend. Mal einen Steinhaufen, vielleicht eine kleine Ecke im Garten mit Sand einarbeiten, damit dann so eine Sandbiene kommen kann und so. Eine Wasserstelle vielleicht, wo sie ein bisschen Wasser finden. Und dann ist das völlig in Ordnung. Also das ist viel, viel einfacher so naturnah wie möglich.
Und wenn ich jetzt nur einen Balkon habe, hast du gerade schon gesagt, was man da für Wildblumen auch aussehen kann. Da könnte ich auch so ein Mini-Insektenhotel nochmal aufhängen.
Genau, da kann man zum Beispiel ganz einfach nehmen. Man nimmt halt einfach eine alte Dose, ja, und diese alte Dose, dann besorgt man sich runde Bambushölzer zum Beispiel. Ja, die müssen aber ordentlich, die müssen schön gesägt werden. Dann werden diese Bambushölzer in dieses in diese Dose getan. Die Ränder werden immer schön sauber gemacht. Das ist ganz wichtig, damit da keine scharfen Gegenstände, Spitzen oder so bleiben, wo die Flügelchen kaputt gehen können. Und dann hänge ich das einfach irgendwie an der Sonnenseite, dass da schönes Licht, die Sonne drauf scheint, hänge mir das auf dem Balkon und dann werde ich auch da sehen, dass da die Wildblumen, die Wildbienen kommen zum Beispiel und dort ihre Eier ablegen. Aber das passiert natürlich immer nur dann, das ist wie im Warenhotel, ja, wenn da nichts zu futtern gibt, wenn es kein Frühstück gibt, ja, dann geht man da nicht so gerne hin, ja, das ist halt mal. Und so ist das halt auch. Ich muss natürlich den Insekten auch was bieten, auch was zu futtern bieten und dann kommen sie auch.
Sagen wir mal, ich habe nur so einen 5 Quadratmeter Balkon. Was wäre so da deine Top Futterquelle?
Also dann würde ich halt mich wirklich versuchen, also wenn ich das richtig machen möchte, dann eben wirklich mit Wildstauden, also mir dann gucken, was kann ich mir für Wildstauden zusammensetzen. Wie schon gesagt, also da kann ich mal diese Gärtnerin da in Berlin vorschlagen. Man muss einfach mal googeln und dann bekommt man eine große Auswahl an Wildstauden. Also da geht es sogar von wilden Löwenzahn, also verschiedene Löwenzahnarten, bis hin zur Flockenblume, was man bekommen kann. Also wilde Schafgarbe, auch das, also das sind solche Dinge, die man da kaufen kann. Damit muss man sich auch ein bisschen beschäftigen. Also das kann man jetzt auch nicht in 5 Minuten irgendwie jetzt mal so aus seinen Ärmel schütteln, sondern da muss man einfach mal gucken, okay, wo steht der Balkon und muss sich dann ein bisschen damit beschäftigen und sich ein bisschen was zusammenstellen.
Wenn du jetzt gerade sagst, wo steht der Balkon? Jetzt gehen wir mal zurück in den Garten. Wo in meinem Garten lege ich dann vielleicht so diese Ecke an und die ich dann der Natur so ein bisschen überlasse? Gibt es da so den besten Platz?
Also der beste Platz ist natürlich, also wenn ich zum Beispiel Nisthilfen geben möchte, immer sonnig, damit die schön immer, ja, damit das schön abtrocknet, damit sie nicht zu nass sind. Also darauf muss man halt eben achten. Aber bei Staudenbeeten, das ist völlig egal. Da suchen sich die Insekten selber die Ecke, die sie gerne haben möchten. Also wenn ich Staudenbeete habe, dann lasse ich die den Winter über so stehen. Das heißt also, die vertrockneten Staudenstiele, was ich da Blütenstände, die lasse ich stehen, die nehme ich wirklich erst im Frühjahr dann irgendwann ab und schneide die runter. Und ganz wichtig, und hau die nicht durch einen Häcksler. Dann nehme ich halt die, schneide die ab, so wie sie sind, und lege sie dann auf den Kompost. Und wenn da noch welche drin sind, kommen die ja da alle raus und können sich dann aber auch noch weiterhin vermehren und sind dann auch wieder da. Und wenn ich das tue, dann werde ich auch merken, dass ich viel weniger Schädlinge in meinem Garten habe. Weil dann dieses biologische Gleichgewicht, das, was man ja immer so, da spricht man ja immer von, und kriege ich dann am besten hin, wenn ich wirklich dann eben der Natur auch ein wenig Raum lasse.
Gibt es noch etwas, woran wir denken?
Keine Chemie in den Garten bringen, nicht wahr? Keinen chemischen Pflanzenschutz. Also wenn dann eben mal die Blattlaus oder Überhand nimmt oder irgendein anderes Schädling, dann gucken, was hat die Natur so auf Lager, was kann ich da nutzen? Und Chemie gehört dann nicht in den Garten. Und das ist das A und O, darauf muss ich achten. Aber auch keine biologischen Pflanzenschutzmittel, ja? Also auch die zählen dann darunter. Also da muss ich auch gucken, wenn ich irgendwelche Mittel nehme, wo dann biologischer Pflanzenschutz, zum Beispiel wenn ich ein Pyrethrum nehme, ja, da steht immer drauf, biologischer Pflanzenschutz, weil das eben Wirkstoff der Chrysanthem ist, aber ein Nervengift. Und wenn ich das natürlich durch meinen Garten sprühe, treffe ich natürlich auch die Nützlinge und dann sterben die natürlich auch.
Was ja ganz praktisch ist, wenn wir dann alle demnächst viel Brennnessel in unserem Garten haben, das verjauchen wir dann und nehmen das als Dünger.
Zum Beispiel, ja, oder die Saat der Brennnessel, die ernten wir dann ab, ja, und die essen wir dann, ist super gesund. Wir machen uns einen Brennnesseltee, das ist auch super gesund. Also Brennnessel ist eigentlich, ja, kann man eine ganze Menge draus machen.
Ein Lobeslied auf die Brennnessel.
Auf alle Fälle. Also da gibt's ganz viele Gärtner und die können da ganz viel, die schwören auch auf die Brennnessel.
Vielen lieben Dank, René, für all deine Tipps zu diesem Thema. Wer noch mehr zum Garten wissen möchte, der kann sich entweder durch all unsere Folgen hören, die wir schon online haben, oder bei dir auf dem Instagram-Profil nochmal ein bisschen schauen, beim Pflanzenarzt vorbeigucken oder bei deiner Sprechstunde mal gucken, die gibt's auf Facebook, auf YouTube. Bei Instagram teilst du die ja auch.
Genau, immer dienstags um 18 Uhr. Also wir hatten das früher mal um 19 Uhr, aber da habe ich immer gemerkt, da schlafen die meisten schon. Also 18 Uhr, das ist eine bessere Zeit, um die Gartenprobleme sozusagen in die Hand zu nehmen.
Super, vielen Dank für diesen Hinweis noch und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
Jawohl, danke. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.